wo ist denn jetzt mal ganz konkret der Unterschied zwischen einer günstigen Einsteigergruppe und einer XTR, wirklich einer High-End-Gruppe? Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, so konkret, sag mal 5 Unterschiede, ich könnte es vermutlich gar nicht beantworten.
Es gibt mehr als 5, kann ich dir sagen. Es gibt so viele, dass uns die Zeit hier nicht ausreicht.
Herzlich willkommen zum Nerd Talk, dem Format, in dem wir über Technik und Technologien reden. Nach Möglichkeit so, dass am Ende keine Frage offen bleibt. Ob uns das heute gelingt, ich habe da meine Zweifel, denn wir haben viele Themen auf dem Tisch. Wir reden heute über Kategorien, über Schaltgruppen und über Familien. Ein großes Thema. Ich alleine würde mich da überhaupt nicht zurechtfinden. Und deswegen habe ich wieder einen Gast an meiner Seite, der uns quasi an die Hand nimmt und uns eine Führung gibt durch die Schaltgruppen von Shimano. Neben mir sitzt Michael Wild, Leiter Marketing bei Polango & Co. Micha, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns heute ja wirklich mal einen Überblick gibst über die Schaltgruppen und vor allen Dingen uns auch mal zeigst, wo die Unterschiede liegen.
Hi. Gerne. Also du hast jetzt angefangen mit Schaltgruppen, mit Kategorien, mit Familien. Das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld. Wenn man mal von oben drauf guckt, ist es wahrscheinlich am einfachsten, erstmal die Kategorien zu unterscheiden. Wir wissen alle, Radfahren wird immer vielschichtiger, immer vielseitiger. Es gibt ganz, ganz viele Grauzonen. Aber wenn man mal so ganz grob eine Einteilung vornimmt, dann haben wir natürlich klassischerweise immer noch den Rennradbereich. Wir haben den Mountainbike-Bereich, der sich immer mehr überkreuzt mit dem E-Mountainbike-Bereich. Wir haben Gravel als ganz neues Segment. Wir haben so City-Tracking-Komponenten. Das ist im Prinzip alles, die vielen Arten Rad zu fahren, werden da abgedeckt. Und genau dafür haben wir auch spezielle Kategorien, was die einzelnen Komponenten betrifft.
Genau, und die meisten Komponenten, die meisten Schaltgruppen kann man in diese Kategorien einsortieren. Aber du hast schon gesagt, teilweise überschneidet sich es natürlich auch. Welche Kategorien gibt's denn jetzt exakt bei Shimano?
Es gibt, das sieht man ganz schön in den Übersichten, kommen wir später sicher nochmal drauf, auf si.shimano.com. Es gibt grob Rennrad, es gibt Gravel, es gibt Mountainbike. Dann gibt es Kategorien, die nennen sich mittlerweile Active Lifestyle und Active Comfort. Mit Active Lifestyle ist das gemeint, was früher eher unter dem Trekking-Namen lief. Active Comfort war eher so das City-Segment. Das heißt, das eine sind Kettenschaltungen, das andere sind Nabenschaltungen. Dann haben wir selbstverständlich noch die E-Bike-Antriebssysteme, aber ich denke, die nehmen wir heute mal außen vor und konzentrieren uns wirklich auf die Schalt- und Bremskomponenten.
Genau, und dann würde ich sagen, steigen wir vielleicht einfach mal in eine Kategorie ein. Man sieht es vielleicht nicht im Bild, aber du hast vor dir auch Komponenten liegen. Lass uns doch mal starten mit dem MTB-Sektor, mit der MTB-Kategorie. Welche Schaltgruppen gibt's denn da, für welche Ansprüche und wie sind die quasi auch hierarchisch sortiert? Weil es ja schon so von kostengünstig bis High-End ist eine Frage der Qualität, aber natürlich auch dann des Preises.
Ja, es ist ein gutes Beispiel, mit MTB einzusteigen, weil es wirklich in den 80er Jahren, als diese Kategorie aufkam, tatsächlich zum ersten Mal so war, dass Shimano eine Komponentenserie ganz, ganz gezielt für einen bestimmten Einsatzbereich entwickelt hat. Damals kamen aus den USA die ersten, ich sag's mal im positiven Sinne, verrückten Menschen, die mit ihren Fahrrädern angefangen haben, querfeldein den Berg runterzufahren. Das waren damals noch ganz, ganz rudimentäre Fahrräder mit ganz einfachen Komponenten. Shimano hat sehr, sehr früh den Trend damals erkannt und hat gesagt, okay, da müssen wir ganz spezielle Komponenten dafür bauen. Dann war die legendäre erste XT. Ich denke, das ist tatsächlich jedem ein Begriff, der sich irgendwie damit beschäftigt hat. Und von da ging dann eigentlich so der Siegeszug oder die Erfolgsgeschichte los. Und heute haben wir ein ganz klar hierarchisch geordnetes System. Das fängt oben an mit der XTR. Das ist so der Leuchtturm. Das ist die absolut race-optimierte Komponentengruppe. Dann gehen wir runter über die Deore XT, die SLX, die Deore. Das sind so die vier Gruppen, die man noch im höherpreisigen Sortiment einordnen kann. Dann haben wir die Mittelklasse mit Alivio, Altus, Acera beispielsweise und natürlich die Einsteigerklasse mit bestimmten Komponenten beispielsweise aus der Tourney-Serie.
Und Wo ist denn jetzt mal ganz konkret der Unterschied zwischen einer günstigen Einsteigergruppe und einer XTR, wirklich einer High-End-Gruppe? Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, so konkret, sag mal 5 Unterschiede, ich könnte es vermutlich gar nicht beantworten.
Es gibt mehr als 5, kann ich dir sagen. Es gibt so viele, dass uns die Zeit hier nicht ausreicht. Das ist, es fängt an ganz plakativ bei der Anzahl der Gänge. Wir haben in dem Altus Acera-Bereich beispielsweise 7, 8, 9-Gang-Komponenten. Wir haben im High-End-Bereich mittlerweile 12-Fach-Systeme. Wir haben unterschiedliche Spezifikationen. In den unteren Gruppen finden wir beispielsweise sogar noch 3-Fach-Kurbeln. In den oberen Bereichen sind wir mittlerweile eigentlich flächendeckend fast bei Einfachsystemen angelangt. Es ist aber ganz viel Technologien, die entweder drinstecken oder eben nicht. Ich habe in der XTR natürlich die neuesten technologischen Errungenschaften drin, die in der Altus sicherlich nicht drin sind, weil wir da auch einen Preispunkt treffen müssen. Gleich verhält sich's mit dem Materialeinsatz. Natürlich ist in der XTR alles verbaut, von Titan über Aluminium. Bei einer niedrigeren Gruppe, da finden wir dann eher Stahl oder andere günstigere Materialien. Die Funktionalität ist unterschiedlich. Ich kann unterschiedliche Anzahl von Gängen beispielsweise mit einem Hub schalten. Also da gibt's unzählige Unterschiede, die dann eben letzten Endes das Preis-Leistungs-Verhältnis jeder Gruppe ausmachen.
Was uns ja, glaube ich, über alle Kategorien begleiten wird, ist das sogenannte Trickle-Down-Prinzip, was Shimano anwendet. Das heißt, die Technologien, die innovativen Technologien, die ich bei den High-End-Gruppen habe, die perlen quasi runter und finden sich dann irgendwann aber auch in den preisgünstigeren Alternativen.
Ganz genau. Besser kann man es gar nicht beschreiben. Du hast es schon genau richtig formuliert. Es ist so, dass in den High-End-Gruppen, die ja auch hauptsächlich für den Renneinsatz konzipiert und entwickelt werden, da fließt alles ein, was es an Technologien gibt. Und Jahr für Jahr werden diese Technologien, diese neuen Erkenntnisse, diese auch fertigungstechnischen Fortschritte an die nachgeordneten Komponentengruppen weitergegeben, sodass heutzutage eine Alivio wahrscheinlich technisch einen höheren Standard hat als eine XT in der Gründerzeit dieser Mountainbike-Komponenten.
Wie ist es denn mit der Kompatibilität innerhalb der Kategorien? Also kann ich eine XTR mit einer XT kombinieren oder mit einer Deore? Wie sieht's denn da aus?
Innerhalb der Top-Gruppen, also beispielsweise die obersten 4, XTR, XT, SLX und Deore, da ist sehr, sehr viel kompatibel. Es sind alles 12-Fach-Systeme von der Antriebsseite her. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, vieles zu kombinieren. Bremsen funktionieren entsprechend. Eine Empfehlung ist es grundsätzlich immer, wenn mein Budget nicht ausreicht, um alles von einer bestimmten Gruppe mir anzuschaffen, dann ist meine Empfehlung immer, geh eine Gruppe drunter, kauf die vollständig. Kompatibilität heißt, es funktioniert, aber wenn ich wirklich das allerletzte Quäntchen an Zusammenarbeit rausholen will, dann würde ich persönlich immer bei einer Gruppe bleiben, die Sortenreihen spezifizieren, weil dann habe ich die Sicherheit, dass wirklich alles miteinander getestet ist, alles aufeinander abgestimmt ist. Aber natürlich funktioniert es wunderbar, auch wenn man beispielsweise eine Deore-Kurbel mit einem XT-Schalthebel kombiniert. Das geht wunderbar.
Genau, ich glaube, das ist auch noch vielleicht so ein Hinweis, dass die beste Schaltgruppe nicht unbedingt auch für mich die beste sein muss, weil du hast gesagt, eine XTR ist race-optimiert. Viele fahren natürlich nicht auf Rennen und die gucken vielleicht lieber auf den Verschleiß und ist dann vielleicht eine andere Schaltgruppe vielleicht die bessere Alternative, wenn man nicht Verschleißteile häufiger wechseln möchte, weil da geht's halt wirklich um die pure Leistung und nicht unbedingt liegt der Fokus nicht unbedingt auf dem Verschleiß.
Genau, das ist genau richtig. Eine XTR ist eine Race-Gruppe, da wird mit allen Mitteln versucht, unter anderem auch Gewicht zu sparen. Und das geht eben dann einher damit, dass es A, teurer ist, weil man andere Materialien einsetzt, B, aber auch der Verschleiß unter Umständen höher ist. Es ist nicht überall so, kann aber bei den Antriebskomponenten der Fall sein. Also wer nicht unbedingt die schnellsten Zeiten fahren möchte, sondern möglichst lange auf hohem Niveau, der ist beispielsweise mit einer XT wunderbar unterwegs.
Ich würde sagen, so viel erstmal zur Mountainbike-Kategorie. Gehen wir weiter. Also ich persönlich fahre ja gerne Gravel. Und da haben wir eine kleine Besonderheit, weil da reden wir ja nicht mehr über eine Schaltgruppe, sondern eigentlich über eine Schaltgruppenfamilie schon.
Richtig, das ist auch das erste Mal, als wir die GRX eingeführt haben, dass man im Prinzip sämtliche Leistungsstufen auf einen Schlag in den Markt eingeführt hat. Wir hatten es ja vorher bei einer Mountainbike-Komponentengruppe beispielsweise oder im Rennradbereich, da führe ich zunächst die Top-Gruppe ein, im Jahr darauf die zweite, die dritte. In den letzten Jahren hat man dann auch schon mal zwei Gruppen gleichzeitig eingeführt, aber in der Regel war es eben diese Trickle-Down-Philosophie. Die haben wir im Gravel-Bereich ein Stück weit verlassen, reden da auch nicht mehr von Komponentengruppen oder Serien, sondern wir reden da tatsächlich von einer Familie. Da gibt's unterschiedliche Niveaus. Wir haben GRX 800, wir haben GRX 600, 400. Das sind unterschiedliche Niveaus, unterschiedliche Levels. Auch die unterscheiden sich ähnlich wie bei den Komponenten in Sachen Gewicht, in Sachen Material, in Sachen Technologien, die verbaut sind. Aber es ist eine deutlich höhere Cross-Kompatibilität von vornherein angedacht. Also es ist ein Mix-and-Match-Prinzip, ist da eigentlich schon vorgeplant. Es äußert sich vor allem auch darin, dass nicht für jedes Leistungsniveau, also 600, 800, 400, tatsächlich auch alle Komponenten zur Verfügung stehen. Es gibt manche Komponenten, die gibt's nur als 400 und als 800. Die kann ich wiederum mit bestimmten 600 Teilen kombinieren. Also da ist dieses Baukastenprinzip von vornherein mit in der Entwicklung drin.
Genau, also ich entscheide mich dann quasi nicht für eine GRX 400, 600, 800, sondern ich entscheide mich für die Familie GRX und kann dann halt gucken, welches Niveau möchte ich für welche Komponente quasi nutzen. Und es ist fast alles miteinander kompatibel. Und teilweise muss es ja sogar sein, wie du gerade gesagt hast, weil es gar nicht jede Komponente in jeder Ausprägung dann gibt.
Genau, das ist insbesondere natürlich auch deshalb von Bedeutung, weil tatsächlich ja die allerwenigsten Menschen ihr Fahrrad komplett von null aufbauen mit den Komponenten. Die allermeisten kaufen ein Fahrrad von der Stange gewissermaßen. Und diese Möglichkeit zu mixen, zu matchen, die bietet eben den Fahrradherstellern auch viele, viele Möglichkeiten, unterschiedliche Ausprägungen, was die Leistungsfähigkeit betrifft, mit unterschiedlichen Preispunkten zu erreichen.
Also das macht es dann für mich, was die Übersicht angeht, im Gravel-Bereich relativ einfach. Also ich bin ein großer Freund von Familien, dann bleibt es halt übersichtlich. Aber die guten alten Komponentengruppen, die finden wir wieder im Road-Bereich. Da gibt's die legendäre Dura Ace und dann natürlich noch viele weitere Schaltgruppen darunter. Kannst du uns da mal kurz einen Überblick geben?
Ja, es fängt an mit der Dura Ace, geht weiter mit der Ultegra. Die entspricht dann sozusagen der XT beim Mountainbike. Eine Stufe drunter haben wir die 105. Geht's dann beispielsweise weiter mit einer Tiagra, dann kommt eine Sora, es gibt eine Claris, das sind dann Einsteigergruppen. Die sind in der Tat in Deutschland vor allem relativ wenig verbreitet, weil das Rennradsegment hier ein eher hochpreisiges Segment ist. Es gibt aber natürlich viele Länder auf der Welt, die diese Preispunkte nicht treffen können. Und da sind dann auch Gruppen wie eine Sora oder eine Tiagra sehr, sehr beliebt.
Bei den Road-Schaltgruppen werden die Unterschiede genauso vielfältig sein, wie wir schon beim Mountainbike besprochen haben. Aber ich glaube, eine Sache, auf die man immer gucken kann, ist die Anzahl der Ritzel einfach. Wir reden ja von 12-fach bei den Top-Gruppen. Und ich glaube, wenn man dann weiter runtergeht in die preisgünstigeren Alternativen, dann wird das halt immer weniger.
Genau, da wird's dann 11-fach ab einer Tiagra, dann wird's irgendwann 10-fach. Vorne sind wir im Rennradbereich immer noch bei 2-fach geblieben, weil das einfach eine größere Übersetzungsbandbreite bei gleichzeitig geringeren Abstufungen bietet. Das ist ja wichtig im Rennradbereich, dass wir keine so großen Trittfrequenzsprünge haben. Es gibt auch da natürlich viele, viele andere Unterschiede, Materialeinsatz und so weiter. Es gibt auch mittlerweile viele Technologien, die beispielsweise übergreifend funktionieren, die den Weg geschafft haben vom Mountainbike ins Rennradsegment, beispielsweise Servo-Wave-Technologie. Das ist ein Mechanismus, der im Bremshebel eine Umlenkung der Hebelverhältnisse veranlasst. Das heißt, auf dem ersten Teil des Hebelwegs, werden sehr, sehr schnell die Belege ganz eng an die Scheibe rangeführt. Und dann habe ich viel Hebelweg noch übrig für den eigentlichen Bremsvorgang. Der ist dadurch A, kräftiger und B, viel besser dosiert, weil ich mehr Hebelweg dafür habe. Diese Servo-Wave-Technologie, die wurde ursprünglich im Mountainbike-Bereich, klar, man denkt an Downhill oder Enduro-Trail-Fahren, da ist es natürlich besonders wichtig, kontrolliert bremsen zu können. Aber seit einigen Jahren ist diese Technologie eben beispielsweise auch im Rennradbereich, im Gravel-Bereich mit eingesetzt. Dasselbe gilt für die Shadow-Plus-Technologie, also dieser Reibungsdämpfer, der das Schlagen des Schaltwerkskäfigs verhindert, damit das Risiko, dass die Kette abspringt oder eben auch nur damit es, dass es schlägt gegen die Kettenstrebe, das ist dadurch deutlich limitiert. Auch zunächst mal im Mountainbike-Bereich eingeführt, mittlerweile Standard bei vielen anderen Gruppen. Also man sieht, da findet auch über die Kategorien übergreifend ein Technologietransfer statt.
Genau, und wir hatten ja eben auch gerade über die DI2 gesprochen im Road-Sektor, aber natürlich gibt's auch eine GRX mit DI2 und das ist auch eine Technologie, die sich, glaube ich, über alle Kategorien hinwegzieht, weil sie sich einfach bewährt hat.
Genau, es gibt die GRX in der DI2-Variante, es gibt im Mountainbike-Bereich eine XT, eine XTR in der DI2-Variante, XTR allerdings noch 11-fach. Es gibt auch bei Nabenschaltungen beispielsweise DI2-Varianten, die dann ebenfalls nicht über einen Seilzug, sondern über einen kleinen Stellmotor die Nabe schalten. Also die Technologie hat sich ebenfalls übergreifend durchgesetzt.
Ja, Stichwort Nabenschaltung, das klingt für mich dann nach Lifestyle-Bereich. Wartungsarm funktioniert halt immer so eine Nabenschaltung und findet sich deshalb gerne so im urbanen Umfeld in den Rädern und bei Leuten, die einfach sich aufs Rad setzen wollen und fahren. Die wollen keine Schaltung einstellen, die wollen einfach los. Und dann sind wir eigentlich schon im Lifestyle-Bereich und auch dann beim Thema Nabenschaltung.
Genau, den Lifestyle-Bereich, den trennen wir heutzutage in Lifestyle Comfort und Lifestyle Active, das war früher eher so das City-Urban-Segment versus das Trekking-Segment. Heute hat man andere Namen dafür. Lifestyle Comfort ist tatsächlich der Bereich Nabenschaltungen. Da haben wir im Grunde ganz oben angesiedelt die Alfine. Das ist so die, würde ich sagen, Edelvariante der Nabenschaltungen als 11- und als 8-fach-Version. Wir haben eine Nexus, das ist ja ein Stück weit so ein bisschen die Art XT der Nabenschaltungen, also ein robustes Arbeitspferd, 8-fach, 7-fach, mittlerweile sogar 5, eine 5-fach Nabenschaltung, speziell für E-Bikes, die erste spezielle E-Bike-Nabenschaltung überhaupt auf der Welt. Hört sich jetzt zunächst mal so an, sind nur 5 Gänge, ist weniger als 7 oder weniger als 8, aber man muss dazu sagen, da sie genau fürs E-Bike konzipiert ist, deckt sie eben genau den Bereich ab, den man im E-Bike braucht. Jeder weiß es, es wird eh weniger geschaltet, weil man im Grunde die Motorunterstützung hat. Gerade wenn es einen Berg hochgeht, brauche ich gar nicht die ganz kleinen Übersetzungen, weil ich die Motorunterstützung habe. Und deswegen deckt die Inter 5e genau den richtigen Bereich ab, hat zudem den Vorteil, dass er eben sehr, sehr, sehr hohe Kräfte aushält und trotzdem noch schalten kann. Das können andere Nabenschaltungen nicht.
Und das, glaube ich, sogar automatisch.
Auch das kann sie, wenn sie kombiniert ist mit Shimano Steps Antriebssystemen, vollautomatisch tun, auf Wunsch. Ich kann natürlich jederzeit eingreifen und überstimmen. Aber wer es vom Auto kennt, der weiß, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist so eine Automatikschaltung wirklich was sehr, sehr angenehmes, was sehr sinnvolles, gerade in diesem eher komfortorientierten Bereich in der Stadt, beim Commuten, bei der Fahrt zur Arbeit, muss man keine Gedanken mehr übers Schalten machen. Das ist eigentlich eine wunderbare Art, sich fortzubewegen.
Klingt komfortabel auf jeden Fall. Findet, glaube ich, dann auch gerne, also die Nexus auch in Lastenrädern dann ihren Einsatz, weil sie eben so robust ist, ne?
Genau.
Aber es gibt auch noch Kettenschaltung natürlich in dem Bereich.
Genau, das ist das, was wir als Lifestyle Active Kategorie bezeichnen. Früher war das eher der Trekking-Bereich. Da ist es so, dass wir dieses Jahr eine große Neuheit haben, die genau diesen Bereich abdeckt, zum Teil auch Bereiche aus dem Mountainbike-Segment abdeckt. Das ist Shimano Qs. Allerdings ist das ein Bereich, der ist so groß und so neu und so umfangreich, das ist Stoff für eine neue Episode, würde ich sagen.
Die machen wir auf jeden Fall. Ich habe auch schon so eine Ahnung, wer da mein Gast sein könnte, aber das werden wir dann sehen. Genau, also da haben wir den Lifestyle-Bereich dann auch abgedeckt. Der vermischt sich, haben wir schon gesagt, mit dem E-Bike-Bereich natürlich auch, weil da teilweise dieselben Komponenten zum Einsatz kommen, ob jetzt mit oder ohne Motor.
Genau.
Gut, dann ist ja die große Frage, wir haben jetzt ganz viele Begriffe gehört, ganz viele Schaltgruppen erfahren, was die alles so können. Wenn ich jetzt wissen will, was zueinander passt an meinem Rad, welche Kurbel passt zu welchem Ritzel, welche STIs oder welche Schaltgriffe passen wozu, gibt's denn für mich eine Möglichkeit als Endkunde, das irgendwo in Erfahrung zu bringen?
Da gibt's viele Möglichkeiten. Die erste und für jeden, der sich nicht wirklich gut auskennt, beste und sicherste ist, geht zu einem Fachhändler. Geht zum Fachhändler, am besten zu einem Shimano Service Center. Die Jungs und Mädels, die sind wirklich geschult, die sind ausgebildet, die kennen jedes Teil gewissermaßen mit Vornamen und die können ganz genau sagen, was passt wozu, was kann ich womit kombinieren und können es idealerweise sogar noch gleich anbauen. Wer natürlich selber studieren möchte, der ist auch nicht allein gelassen. Shimano hat, das ist leider viel zu wenig bekannt, da können wir wirklich jetzt gut mal ein bisschen Werbung dafür machen. Shimano hat eine Internetseite, SI, also steht für Service Instructions, also Bedienungsanleitungen, si.shimano.com. Die Seite ist vollkommen frei zugänglich für jedermann und es ist unbeschreiblich, wie viel technische Informationen sich auf dieser Seite befinden. Es fängt an mit Line-Up-Charts, also zu jeder Komponentengruppe sehe ich ganz genau, welche Teile sind Bestandteil dieser Gruppe, welche Varianten gibt es. Ich habe sämtliche Spezifikationstabellen, wo ich genau rauslesen kann, welches größte Ritzel kann ich mit irgendeinem bestimmten Schaltwerk verbauen. Ich habe Kompatibilitätstabellen, da sind wir jetzt genau an dem Punkt, den du angesprochen hast. Die sind wirklich sehr, sehr umfangreich, wo ich rauslesen kann an klar strukturierten Charts, was kann ich womit kombinieren, was ist eventuell gerade so B-kompatibel, das sind dann immer die gestrichelten Linien und was geht gar nicht, wenn keine Linie da ist, geht's auch nicht. Wir haben aber auch User-Guides, also Benutzer-Handbücher, wir haben Händler-Handbücher, wir haben die Explosionszeichnungen, auf denen sämtliche Ersatzteile vermerkt sind. Also es ist ein unglaublich großer Fundus an Informationen, der wirklich jedem frei zur Verfügung steht.
Also ich konnte zum ersten Mal tatsächlich auch nicht glauben, dass man da ohne Login, ohne Händler-Login reinkommt, aber es ist tatsächlich für alle frei zugänglich und gerade diese Explosionszeichen, wenn mal was kaputt geht, dann ruft man mit der Teilnummer das Teil auf und sieht genau, welche kleinen Komponenten gibt's denn, die man dann halt austauschen kann und mit der Modellnummer kann man dann beim Händler auch einfach das Teil nachbestellen und muss nicht gleich irgendwie einen ganzen Bremsgriff oder so austauschen. Also nur zu empfehlen, Benutzerführung ist manchmal ein bisschen schwierig, finde ich, man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen, aber wenn man mal weiß, wo man was findet, dann ja, ist es einfach ein wahnsinnig mächtiges Tool, was einem da hilft, wenn man selber am Fahrrad ein bisschen was machen möchte.
Ja, und die Seite ist auch jetzt jüngst erst wieder überarbeitet worden. Also auch da ist man dran, das User-Interface, wie man so schön sagt, immer weiter zu verbessern. Die Suchfunktion ist nochmal verbessert. Also man findet sich immer besser zurecht.
Genau, und man findet vor allen Dingen auch das, worüber wir heute gesprochen haben, nämlich diese, du hast gesagt, diese kompletten Line-Up-Charts, die Kategorien, alle Schaltgruppen von oben nach unten und man kann sie natürlich reinklicken bis hin dann zu jeder einzelnen Komponente. Und Komponente finde ich das Stichwort, weil du hast vor dir, man sieht es in der Kamera, glaube ich, nicht, hast du noch Komponenten mitgebracht und kannst uns jetzt auch mal ganz konkret zeigen, wo die Unterschiede bei manchen Schaltgruppen sind, wo sie besonders auffällig sind und wo sie manchmal auch wirklich nur minimal sind.
Ja, wir haben einmal die SLX und einmal die XT mitgebracht, also die beiden mittleren Gruppen im 12-fach Mountainbike-Layout, die sind direkt nebeneinander, die engsten Geschwister sozusagen. Beispielsweise an der Kassette werden manche Unterschiede schon ganz klar optisch auf den ersten Blick deutlich. Wir sehen hier zwei dunkle Ritzel, wir sehen hier bei der SLX-Kassette ein dunkles Ritzel. Die dunklen Ritzel sind aus Aluminium. Das heißt, es ist deutlich leichter. Gerade bei den großen Ritzeln macht das natürlich sehr viel Gesamtgewicht aus. Und da sehen wir eben, bei einer XT verwenden wir zwei Aluminiumritzel. Da haben wir auch einen etwas höheren Preispunkt. Bei einer SLX begnügen wir uns mit einem Aluminiumritzel. Wenn wir jetzt einen Schritt runtergehen würden, hätten wir eine Deore. Die hätte gar kein Aluminiumritzel. Jetzt darfst du raten, wie viel es dann bei einer XTR sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass es drei sind.
Das ist völlig richtig, genau. Es gibt natürlich auf der anderen Seite ähnlich materialbedingte Unterschiede, die aber weniger optisch ins Auge stechen. Wir haben hier die beiden Schaltwerke, sehen relativ ähnlich aus, aber auch hier haben wir Materialunterschiede im Käfigmaterial. Bei einer SLX kommt hier Stahl zum Einsatz, bei der XT kommt Aluminium zum Einsatz. Auch das ist natürlich am Ende des Tages ein Gewichtsunterschied. Wir haben teilweise auch funktionelle Unterschiede. Wir sehen beispielsweise hier bei einem XT-Schalthebel, dass wir mit einer Hebelbewegung 4 Gänge auf einmal schalten können, während wir hier bei dem entsprechenden SLX-Modell, da sehen wir, dass wir genau 3-mal rasten können, nämlich 1, 2, 3-mal. Also auch hier ein funktioneller Unterschied. Und wir haben ganz wirklich subtile Unterschiede. Die beiden Bremshebel beispielsweise sehen auf den ersten Blick und auch auf den zweiten und auch auf den dritten ziemlich gleich aus. Die sind auch ziemlich gleich, aber wenn man wirklich ganz, ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass wir hier bei dem XT-Bremshebel so eine geriffelte Fläche haben, die einfach den Grip nochmal erhöht, auch in schwierigen Situationen im Gelände, während wir hier eine flache Oberfläche haben. Das sind kleine Unterschiede, die eben am Ende auch dazu beitragen, dass wir hier eben einen etwas höheren Preis haben als hier, aber dafür auch funktionell etwas Mehrwert entsprechend in den Teilen drin haben. Und so erklären sich natürlich die ganzen Unterschiede auch bei den Rennradkomponenten, auch zwischen der XTR und der Deore. Also das ist immer genau das Thema funktionell, Material, Technologieeinsatz.
Ich sehe schon, also die Unterschiede klar zwischen den Top-Gruppen und den Einsteigergruppen, die sind dann offensichtlich, aber je näher dann die Schaltgruppen aneinander liegen, desto subtiler werden die Unterschiede, teilweise gar nicht mal in der Funktion, sondern wirklich nur im Gewicht. Und ich glaube, da lohnt sich's aber als Käufer dann ja durchaus, sich mal mit den Unterschieden vertraut zu machen, weil wenn ich sage, ich brauche nicht unbedingt aufs Gewicht gucken, dann kann ich da vielleicht wirklich auch ein paar Euro sparen und dann sage ich, okay, mir reicht die SLX, weil die Sachen, die Unterschiede, die stören mich quasi gar nicht und dann lohnt sich's halt durchaus, sich mal gerade, wenn es zwei Schaltgruppen sind, die nah beieinander liegen, sich mal mit der Materie vertraut zu machen und im Idealfall vielleicht mal Probe zu fahren.
Genau, das ist sowieso am besten, wenn der Fachhändler es ermöglicht, immer mal eine Probefahrt machen, weil erst dann kann man sich wirklich sicher sein, ob das Rad und die Komponenten auch wirklich zu einem passen.
Gut, also ich glaube, du hast uns jetzt wirklich eine wunderbare Führung gegeben durch die Shimano-Schaltgruppen-Familien im Falle der GRX und natürlich auch durch die ganzen Kategorien, die es gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass es heute doch die eine oder andere Frage gibt, die Zuschauer haben, dann wie immer gerne in die Kommentare rein. Wir haben jetzt heute mal ja einen groben Abriss erstmal gemacht. Natürlich gibt's zu jeder einzelnen Schaltgruppe noch viel, viel mehr zu sagen, aber dann wäre das hier wirklich Überlänge geworden und ich denke, so haben wir einen ganz guten Überblick geben können. Ich danke für deine Zeit.
Gerne, und wir können ja irgendwann, wenn Fragen zu einzelnen Schaltgruppen häufig kommen, dann machen wir vielleicht irgendwann einfach mal eine Episode nur dazu.
Genau. Und ihr guckt gerne auch in die anderen Videos rein. Wir haben schon Autoshift und Freeshift besprochen. Wir werden auch über das Thema sprechen, das der Micha angeteasert hat. Das Video kommt auch noch. Also schaut rein. Ciao.
Tschüss.